Ich freue mich sehr. Ich bin hier in einem meiner Lieblingskinos in Thüringen. Ich muss das mal vorsichtig formulieren, falls andere zuhören, weil das Lichthaus in Weimar gehört wirklich mit zu einem Kinos, was schon lange Bestand hat, was es inzwischen schon 21 Jahre gibt. Und jetzt haben die beiden Betreiber, Sven Opel und Dirk Heinier, den Hauptpreis des Mitteldeutschen Kinoprogrammpreises bekommen. Glückwunsch an der Stelle, denn beide sitzen mir gegenüber und ich sage erstmal Hallo.
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 Bevor wir so ein bisschen durch die Zeiten wandern, nehmen wir das jetzt mal so wie einen Film jetzt selber, dieses Gespräch. Das beginnt jetzt mit der Gegenwartsszene, eben genau mit diesem Kinoprogrammpreis, der erste Platz, also der Hauptpreis. Da die ganz naive Frage als jemand, der jetzt nicht andauernd Preise bekommt, wie wichtig ist denn so ein Preis tatsächlich? Natürlich schafft er erstmal Aufmerksamkeit.
Er ist wichtig, er ist auch finanziell jetzt nicht unwichtig. Also wir haben ein ordentliches Preisgeld dafür bekommen und wichtiger ist aber wahrscheinlich noch, dass man wirklich Aufmerksamkeit bekommt und dass wir, sag ich mal, wirklich nach langer Zeit meistens nur einen mehr oder weniger Trostpreis in Leipzig bekommen haben, jetzt den Hauptpreis bekommen haben und da waren wir schon überrascht, kann man sagen.
So überrascht, ich glaube, es war keiner von euch da erstmal während der Rede, also es konnte keine Rede gehalten werden.
Ich war auf dem Weg und aber genau mit dem Hintergrund, naja, wenn ich es jetzt nicht schaffe, also ich habe das Programm noch fertig machen müssen, dann habe ich mir einen Zug rausgesucht. Da habe ich schon gesehen, oh, das ist nicht realistisch. Okay, es gibt den Plan B, das ist ins Auto steigen, losfahren. Habe ich dann auch gemacht. Natürlich kommen dann die Klassiker, der Tank ist leer, die Autobahn ist voll. Ich habe eine Unterkunft in Leipzig, ich muss einen Parkplatz in Leipzig finden. Das war wirklich klasse, also habe ich noch nie so lange gebraucht. Und dann war eigentlich schon die Veranstaltung im vollen Lauf und dann rief mich Anke an, kommt aus Erfurt, ist eine Stammgästin hier bei uns im Kino und sie sagte, wo bleibt ihr denn? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn los? Ja, ihr müsst kommen, also es ist schon 20 Uhr und ich sage, warum denn, was ist denn, wo ist der Stress? Und dann, ja, ihr habt einen Hauptpreis gewonnen. Und dann habe ich gesagt, nein, das glaube ich jetzt, du willst mich doch veräppeln. Weil wir das eben noch nie so bekommen haben. Es haben viele andere Orte den Hauptpreis bekommen, wo wir auch manchmal kritisch nachgefragt haben und haben gedacht, aha, okay, ne, warum? Und vor allem mit dem Hintergrund, auf Bundesebene haben wir eigentlich immer sehr gute Preise bekommen. Und auf Landesebene hier oder Regionalebene haben wir immer nur ganz kleine Preise bekommen. Und deswegen haben wir das nie so richtig verstanden. Wir haben sogar 2 Jahre mal das ausgesetzt, haben gesagt, naja, warum sollen wir uns da jetzt bewerben? Also wir kriegen jedes Mal irgendwie den Trostpreis, da ist uns die Bundesebene einfach wichtiger.
Eigentlich neutral drauf geguckt sozusagen, ist es ja auch eine Bestätigung, wäre es denn so ein Preis an sich eine Art Bestätigung auch dessen, was man tut. Es ist schon so ein gewisser eine Art Bestätigung und weiß ich, die, wenn man den Hauptpreis kriegt, denkt, da hat man eigentlich alles gut gemacht. Ich bin nur tatsächlich, das klang vorhin schon bei Dirk so ein bisschen an, wir haben bei der auf MDM-Ebene, also Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, immer eigentlich eher sozusagen den Trostpreis gekriegt, was bei der BKM immer ein bisschen anders war.
BKM muss man sagen, Bundeskulturministerium, Kultusministerium.
Genau, wo alle Programmkinos Deutschlands, und wir müssen auch einschränkend sagen, es geht immer nur um kommerzielle Programmkinos, also nicht die kommunalen Kinos, wie jetzt hier in Weimar das Mon Ami. Die können da nicht dran teilnehmen. Und tatsächlich hatten wir damit auch nicht gerechnet und ich fand auch die ganzen Jahre so, was Dirk schon angeklungen hat, hatten dann auch manchmal gar keine so starke Interesse damit heranzunehmen, weil das die ganze, also das ist Mitteldeutschland, das sind vielleicht 30 Kinos, 29 Kinos, die da mitmischen und verglichen werden können sozusagen. Und da fand ich den Vergleich oder auch die Auswertung der Jury auf Bundesebene immer realistischer oder kritischer und spannend als die auf der MDM-Ebene.
Ihr habt ja unter anderem, glaube ich, den Preis bekommen, weil ihr regelmäßig Stummfilme zeigt. Ich glaube, die Filme von Papst habt ihr gezeigt, weil eben 100 Jahre das Krisenjahr 1923 war. Also da steckt ja schon eine Strategie dahinter, die aber in den Jahren zuvor auch schon erkennbar war.
Definitiv. Und wir haben in der Anfangszeit, also als wir wirklich noch neu waren, haben wir auch schon viele Experimente gemacht. Wir haben damals auch Filmreihen gemacht. Wir haben Kurzfilmfestivals hier mitveranstaltet. Wir haben mit der Bauhaus-Universität Filmreihen gemacht. Also Lorenz Engel, der gute Film, haben wir nach langem Zureden, haben wir ihn dann überzeugen können, dass ein Film ins Kino gehört und nicht in den Hörsaal. Das war eine eine große Nummer, die wir gestemmt haben, die für uns groß war, weil wir sind nur zu zweit, das muss man auch bedenken. Also man muss auch mal so ein bisschen schauen. Andere Kinos haben vielleicht einen ganzen Stab, Presse, Öffentlichkeit, Hausmeister, keine Ahnung, da kümmert sich auch jemand um die Location. Das machen wir alles selbst. Also wir machen wirklich fast alles. Eigentlich machen wir alles selbst. Und da bleiben dann auch so manche Sachen nicht unbedingt auf der Strecke, aber es ist sehr viel zu tun. Und wir haben gesagt, Mensch, dafür, dass wir hier das ganz alleine machen, jetzt ohne selbst in Selbstlob zu verfallen, aber machen wir schon eigentlich ein spannendes Programm. Und wir haben ja auch die Rückmeldung dafür bekommen vom Publikum. Es wurde stetig mehr. Es haben immer mehr Leute dieses Kino entdeckt. Und wir waren am Anfang so ein Geheimtipp, sag ich mal. Und mittlerweile sind wir aber auch fast über die Landesgrenzen bekannt. Also es kommen eben auch Leute von außerhalb. Viele kommen auch aus der Hauptstadt natürlich in Erfurt, weil die Kinosituation da eben nicht so reichhaltig ist wie in Weimar. Wir müssen hier sagen, wir haben hier 3 Kinos in einer 65.000 Einwohnerstadt. Das ist schon Luxus, sag ich mal. Also wir haben kommunales Kino, wir haben uns als Programmkino und wir haben ein Cinestar mit 6 Sälen. Also hier ist es wirklich gut abgedeckt eigentlich. Und da kann man auch sagen, wo haben wir uns denn verortet oder was ist denn das Besondere, was wir machen? Und das Besondere bei uns ist einfach, A, dass wir uns einen Ort gesucht haben, der kein Kino ist und der eine gewisse Ausstrahlung schon mal hat, also eine gewisse Faszination, auch für uns. Deswegen haben wir das hier auch gemacht.
Soll mal kurz erwähnen, ein altes Straßenbahndepot ist das für die, die es noch nicht wissen?
Das ist ein alter Industriebau hier, um 1900 errichtet worden. Der hat sehr viele charmante Seiten, hat aber auch problematische Seiten, das ist zum Beispiel das Energetische. Da müssen wir jetzt auch ran, dass wir sagen, okay, wir müssen das energetisch irgendwann mit dem Besitzer, das sind die Stadtwerke, sanieren. Wir brauchen vielleicht auch die Stadt dazu als Hilfe. Und aber um aufs Programm zurückzukommen, was macht man in diesen Räumen? Also wir haben sie auch selber gestaltet mit möglichst wenig Eingriff. Das heißt, uns war immer wichtig, diesen alten Ort oder diesen Ort, was hier so mitschwingt, auch zu erhalten. Und dass man sagt, es ist kein Kino wie andere Kinos, die standardmäßig gebaut werden, sondern es ist bei uns anders. Das Kinoerlebnis ist anders, die Räume sind anders, aber die Filme sind auch ein bisschen anders. Wir haben angefangen mit sehr experimentellen Sachen früher auch. Wir haben größtenteils ein jüngeres studentisches Publikum hier bedient. Und das wurde aber über die Jahre und auch mit dem Anwachsen der Kinoseele. Wir haben mit einem Saal angefangen, dann haben wir einen zweiten dazu gebaut, in einem Abstand von 4 Jahren ungefähr. Dann haben wir nochmal im Abstand von 4 Jahren den dritten Saal dazu gebaut und dann wurde es langsam auch breiter, das Programm. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Filme einzusetzen. Man konnte auch eben nicht nur experimentelle Filme zeigen, sondern wir haben auch Filme ins Programm genommen, die auch ein älteres Publikum zum Beispiel ansprechen. Auch die Klassiker aus dem Programm, Kino, sag ich mal, französische Komödien. Da war dann Platz. Es war auch Platz für Nachmittagsvorstellungen. Wir haben sogar auch mal mit Kinderfilmen experimentiert. Und es wurde immer dichter. Es wurde eigentlich immer schlüssiger, das Programm. Und trotzdem es 3 Kinos gibt, haben wir immer es geschafft, die Filme rauszusuchen, wo wir gesagt haben, die sind wichtig. Das ist nicht unbedingt unser Geschmack. Also wir entscheiden das nicht nur nach eigenem Geschmack, sondern wir sagen, wie bieten wir ein breites Programm an, wo jeder sich wiederfindet oder wo es eben viele Leute gibt, die es auch anspricht. Das haben wir eigentlich sehr gut geschafft. Und das Schöne ist, in den letzten Jahren habe ich das auch immer in die Bewerbung mit reingeschrieben, zumindest aus den Publikumsrückmeldungen, gehören wir, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zu vieler Leute oder zu dem Lieblingskino von vielen Gästen. Oder dass sie sagen, das ist ein ganz besonderer Ort und das ist echt toll. Und wir haben immer wieder auch positiven Zuspruch bekommen. Toll, dass ihr das macht. Macht bitte weiter. Hört nicht auf, weil das Ding hier ist schon irgendwie einzigartig.
Ich habe schon eingangs gesagt, wir sitzen filmen wir. Das war jetzt die farbige Gegenwartsszene. Jetzt springen wir in die Vergangenheit. Also es wird jetzt ein bisschen verschwommen im Bild. Könnt ihr euch vorstellen, es wird schwarz-weiß. Und wir gehen zurück ins Jahr 1998. Könnt ihr vielleicht auch noch eine Zeitlupe vorstellen, wie Sven vielleicht in Zeitlupe durch den Park läuft und das erste Mal Dirk sieht. Damals war das Weimarer Kunstfest, 1998. Vielleicht Sven, direkt an dich die Frage, wie hast du es in Erinnerung? Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, die erste Begegnung mit Dirk, aber das war ja sozusagen schon von vornherein auch für eine Filmreihe, dass ihr gleich schon mit dem späteren Thema Kino zu tun hattet. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit 1998?
Es war spannend. Also es war für, ich glaube, für alle sozusagen Neuland. Also es war Der Rahmen war einfach, dass das Kunstfest zum ersten Mal damals Kino machen wollte und dann war es noch Open Air, dann war es am Kubus, am Stern, der stand da noch, der Kubus, so ein temporärer Kinotheaterbau. Da wurde Kino dran gemacht und da lernten wir uns am Ende kennen, sozusagen. Ich organisierte die Reihe und Dirk kam als sozusagen Techniker, technisch Vorführer, Filmvorführer dazu. Und das waren viele, das waren, ich glaube, 15 oder 20 Veranstaltungen, das war lange sozusagen. Und wir hatten dann die Situation in Weimar, dass in Vorbereitung Kulturstadtjahres, dass plötzlich kein Kino in Weimar war. Also CineStar wurde umgebaut zu einem Multiplex-Kino, die Ufer schloss. Und das Haus Mon Ami wurde auch saniert. Also der Filmclub konnte auch nicht Kino machen. Und da hatten wir uns dann einfach kurz entschlossen, überlegt, ob wir nicht dann einfach hier an dem Ort versuchen, Kino zu machen. Also war auf jeden Fall sehr spannend. Man war jung, dynamisch, wie auch immer. Ja, war spannend.
In der Anfangszeit, also als wir wirklich noch neu waren, haben wir auch schon viele Experimente gemacht. Wir haben damals auch Filmreihen gemacht. Wir haben Kurzfilmfestivals hier mitveranstaltet. Wir haben mit der Bauhaus-Universität Filmreihen gemacht. Also Lorenz Engel, der gute Film, haben wir nach langem Zureden, haben wir ihn dann überzeugen können, dass ein Film ins Kino gehört und nicht in den Hörsaal. Das war eine große Nummer, die wir gestemmt haben, die für uns groß war, weil wir sind nur zu zweit. Das muss man auch bedenken. Also man muss auch mal so ein bisschen schauen. Andere Kinos haben vielleicht einen ganzen Stab. Presse, Öffentlichkeit, Hausmeister, keine Ahnung, da kümmert sich auch jemand um die Location. Das machen wir alles selbst. Also wir machen wirklich fast alles. Eigentlich machen wir alles selbst. Und da bleiben dann auch so manche Sachen nicht unbedingt auf der Strecke, aber es ist sehr viel zu tun. Und wir haben gesagt, Mensch, dafür, dass wir hier das ganz alleine machen, jetzt ohne in Selbstlob zu verfallen, aber machen wir schon eigentlich ein spannendes Programm. Und wir haben ja auch die Rückmeldung dafür bekommen vom Publikum. Es wurde stetig mehr. Es haben immer mehr Leute dieses Kino entdeckt. Und wir waren am Anfang so ein Geheimtipp, sag ich mal. Und mittlerweile sind wir aber auch fast über die Landesgrenzen bekannt. Also es kommen eben auch Leute von außerhalb. Viele kommen auch aus der Hauptstadt natürlich in Erfurt, weil die Kinosituation da eben nicht so reichhaltig ist wie in Weimar. Wir müssen hier sagen, wir haben hier drei Kinos in einer 65.000 Einwohnerstadt. Das ist schon Luxus, sag ich mal. Also wir haben ein kommunales Kino, wir haben uns als Programmkino und wir haben ein CineStar mit 6 Sälen. Also hier ist es wirklich gut abgedeckt eigentlich. Und da kann man auch sagen, wo haben wir uns denn verortet oder was ist denn das Besondere, was wir machen? Und das Besondere bei uns ist einfach, A, dass wir uns einen Ort gesucht haben, der kein Kino ist und der eine gewisse Ausstrahlung schon mal hat, also eine gewisse Faszination, auch für uns. Deswegen haben wir das hier auch gemacht.
Soll mal kurz erwähnen, ein altes Straßenbahndepot ist das für die, die es noch nicht wissen.
Das ist ein alter Industriebau hier, um 1900 errichtet worden. Der hat sehr viele charmante Seiten, hat aber auch problematische Seiten. Das ist zum Beispiel das Energetische. Ne? Da müssen wir jetzt auch ran, dass wir sagen, okay, wir müssen das energetisch irgendwann mit dem Besitzer, das sind die Stadtwerke, sanieren. Wir brauchen vielleicht auch die Stadt dazu als Hilfe. Und aber um aufs Programm zurückzukommen, was macht man in diesen Räumen? Also wir haben sie auch selber gestaltet mit möglichst wenig Eingriff. Das heißt, uns war immer wichtig, diesen alten Ort oder diesen Ort, was hier so mitschwingt, auch zu erhalten. Und dass man sagt, es ist kein Kino wie andere Kinos, die standardmäßig gebaut werden, sondern es ist bei uns anders. Das Kinoerlebnis ist anders, die Räume sind anders, aber die Filme sind auch ein bisschen anders. Wir haben angefangen mit sehr experimentellen Sachen früher auch. Wir haben größtenteils ein jüngeres studentisches Publikum hier bedient. Und das wurde aber über die Jahre und auch mit dem Anwachsen der Kinosäle, wir haben mit einem Saal angefangen, dann haben wir einen zweiten dazu gebaut, in einem Abstand von 4 Jahren ungefähr. Dann haben wir nochmal im Abstand von 4 Jahren den dritten Saal dazu gebaut und dann wurde es langsam auch breiter, das Programm. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Filme einzusetzen. Man konnte auch eben nicht nur experimentelle Filme zeigen, sondern wir haben auch Filme ins Programm genommen, die auch ein älteres Publikum zum Beispiel ansprechen. Auch die Klassiker aus dem Programm, Kino, sag ich mal, französische Komödien. Da war dann Platz. Es war auch Platz für Nachmittagsvorstellungen. Wir haben sogar auch mal mit Kinderfilmen experimentiert. Und es wurde immer dichter. Es wurde eigentlich immer schlüssiger, das Programm. Und trotzdem es drei Kinos gibt, haben wir immer es geschafft, die Filme rauszusuchen, wo wir gesagt haben, die sind wichtig. Das ist nicht unbedingt unser Geschmack. Also wir entscheiden das nicht nur nach eigenem Geschmack, sondern wir sagen, wie bieten wir ein breites Programm an, wo jeder sich wiederfindet oder wo es eben viele Leute gibt, die es auch anspricht. Ne? Und das haben wir eigentlich sehr gut geschafft. Und das Schöne ist, in den letzten Jahren habe ich das auch immer in die Bewerbung mit reingeschrieben. Zumindest aus den Publikumsrückmeldungen gehören wir, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zu vieler Leute oder zu dem Lieblingskino von vielen Gästen. Oder dass sie sagen, das ist ein ganz besonderer Ort und das ist echt toll. Und wir haben immer wieder auch positiven Zuspruch bekommen. Toll, dass ihr das macht. Macht bitte weiter. Hört nicht auf, weil das Ding hier ist schon irgendwie einzigartig.
Dirk, ich wollte es immer schon mal fragen, weil offenkundig bist du ja überhaupt ins Spiel gekommen als Filmvorführer. Ist ja heute ein Job, der eigentlich auch fast nicht mehr gebraucht wird, außer ein bisschen Mausklicken. Damals hat man noch Filmrollen eingelegt. Woher konntest du das eigentlich oder hast du das erste gelernt für das Kunstfest, um den Job zu bekommen?
Nee, das konnte ich schon. Ich habe es auch nicht richtig gelernt als Lehrberuf. Man kann da auch, also es gibt einen Beruf Filmvorführer, da macht man, legt man auch eine Prüfung ab. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es aber wie wahrscheinlich die meisten Filmvorführer im Betrieb gelernt. Und das war in der Zeit noch, das fing 93 schon an, da bin ich vom Zivildienst von zu Hause weg aus dem hohen Norden, dachte ich muss mal ganz woanders hin, bin in den tiefen Süden gezogen, nach München konkret, also nicht ganz nach München, sondern ins Umland, weil in München war es einfach nicht bezahlbar, habe aber in München studiert und in München gab es ein wunderschönes altes Kino. Also ich war schon immer filminteressiert, ich habe sehr viel als junger Mensch auch, bin ich ins Kino gegangen, ich bin beim Großvater damals, wir sind in natürlich viele Disney-Filme gegangen, also es war immer für mich sehr wichtig und habe in Oldenburg, also wo ich aus der Gegend, wo ich herkomme, gab es auch ein großes Programmkino, dessen Chef eine ganze Zeit lang Vorsitzender der AG Kino war oder auch dann später Präsident der CKE, des französischen Verbandes war, Dr. Detlef Rossmann ist das, der jetzt aber mittlerweile sich zurückgezogen hat. Und so hatte ich immer eine Kinoaffinität. Das heißt, ich bin in München auch viel ins Kino gegangen, auch in Multiplex natürlich, aber ich bin irgendwann mal bei einem relativ kleinen, auch etwas rumpeligen Kino hängen geblieben und das war nämlich das Museumslichtspiel. Ich habe dann später erst festgestellt, dass es das älteste Kino Münchens ist. Und das Museumslichtspiele war ein sehr bunter Haufen eigentlich. Also auch sehr schräge Leute, aber alle sehr hochsympathisch, bis auf den Chef. Und das Museumslichtspiele-Kino hat nur Originalfassung gezeigt. Das ist in einer Millionenstadt wie München natürlich toll. Oder das, da gibt es ein Publikum dafür. Das Ding war immer gerappelt voll. Das Kino stand auch im Guinness-Buch der Rekorde. Sie haben damals seit über 20 Jahren die Rocky Horror Picture Show gezeigt. Also das sind so, da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Und sie suchten, da stand an der Tür ein Zettel, wir suchen Verstärkung, eigentlich für die Kasse. Da bin ich hin, hab gesagt, ah ja, du willst in der Kasse? Ich sage, nee, ich will nicht an der Kasse arbeiten. Ich will, also wenn schon, dann möchte ich hier Filmvorführer sein. Und dann haben sie gesagt, ja, müssen wir mal gucken, eigentlich sind wir bisher, aber nee, gut, fang mal an. Dann habe ich da angefangen, mich damit auseinanderzusetzen mit der Technik, habe nicht so lange gebraucht und wurde dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und musste dann einfach den Betrieb dort den ganzen Tag sicherstellen. Das war wirklich von sonntags ging es mit einer Matinee um 11 Uhr los und der Betrieb endete um 2 Uhr nachts. Das ist natürlich arbeitstechnisch heute überhaupt nicht nicht mehr denkbar. Und so habe ich da einen Studijob gehabt, habe mich damit finanziell über Wasser gehalten. Und habe mir mit einem Tag Arbeit in der Woche so ungefähr, also da, das waren ja lange Schichten, hat gereicht, um dort studieren zu können.
Gehen wir mal zurück zu eurem Kennenlernen 1998, weil das ist ja trotzdem schon ein Ding gewesen, auch fürs Kunstfest diese Filmreihe zu organisieren. Wann kam denn der Punkt oder so eine erste Idee, wir könnten ja mal ein Kino machen?
An diesen einen Punkt kann ich mich nicht erinnern. Es war definitiv, kam wahrscheinlich, wenn man eine Filmreihe organisiert, die man Open Air zeigt sozusagen. Und wir sind ja beide, Dirk war in München, hat Kino gemacht, ich kam aus Jena vom Schüllerhof damals schon, wussten ja schon ein bisschen auch wie Kino, nicht nur mit so Sonderveranstaltungen wie Open Air, sondern wie man vielleicht Kino macht, dass da schon irgendwie mal die Idee war, wir haben Technik, wir brauchen einen Raum und irgendwo muss es, und ich weiß nicht mehr, wer von uns oder wir beide sozusagen plötzlich diese Idee waren, dann machen wir hier Kino und versuchen das regelmäßig nicht, war, glaube ich, von Anfang an klar, nicht jeden Tag, das war auch nicht möglich sozusagen, aber zweimal die Woche, dann dreimal die Woche Kino zu machen. Das war, ich kann mich nur erinnern, dass ich öfters, also ich habe ja damals noch in Jena gewohnt und studiert, hier rüberkam, dann in der Mensa von der Bauhaus-Universität, wo wir uns trafen und da Kaffee getrunken haben und dann, ich kann mich noch nur an den Tag erinnern, wo wir darüber philosophiert haben oder darüber nachgedacht haben, wie wir, wenn wir das Kino machen, wie wir uns nennen, wie der Name sein sollte, dass wir, also sozusagen, wie soll's heißen? Also, dass wir dann irgendwann auf dieses Lichthaus kamen. Das war das Coole innerhalb der Bauhaus-Universität sozusagen, gab es auch, glaube ich, sofort jemanden, dieses Logo, also dieses Erscheinungsbild, kam von, also kam nicht, weil irgendwie Dirk kannte jemanden oder so, ja genau. Und das war dann da so. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber ich glaube, das war dann einfach kurz mal so Gespräche. Können wir nicht, warum nicht, klar und so, so.
Wenn ich jetzt raten müsste, Lichthaus lehnt sich ein bisschen an ein Lichtspielhaus, also so ein bisschen so die alte Zeit zurück, aber du kannst uns aufklären.
Ja, wir haben nach, wie es immer so ist bei Namensgebungen, manchmal kommt man ja auf völlig unmögliche Titel oder denkt sich so, oh Gott, warum haben wir das überhaupt gemacht? Und wir waren, bei Lichthaus war es auch so, dass wir uns nicht sofort gesagt haben, oh, das zündet so, das ist genau richtig, sondern apropos zünden, also die Lampe zündet im Kino, das war ja aus alten Zeiten, gab es noch die Lichtbogenlampen im Kino und da jeder Projektor hatte damals auch, heute nicht mehr die digitalen, aber hatte ein Lampenhaus. Da haben wir gesagt, okay, wie stellen wir eine Verbindung so ein bisschen, weil wir auch so nicht technikaffin sind, aber wir haben gesagt, das Dispositiv muss auch irgendwie da drin vorkommen. Ne? Was macht denn Kino aus? Na klar, jeder kennt auch das Geräusch, das Rattern des Projektors. Jeder kennt diese Magie, die da entsteht. Also es hat wahrscheinlich jeder auch schon mal von dem Film Cinema Paradiso gehört, wo es genau darum geht. Ne? Was ist denn das Filme vorführen? Was das ist es? Einer, der in so einem kleinen dunklen Kabuff sitzt und sonderbar ist oder so, gibt es auch, aber ist es eigentlich nicht. Aber genau das macht das Kino aus. Das ist die Magie, sag ich mal, die auf die große Leinwand kommt. Und da haben wir uns überlegt, naja, was Lighthouse ist im Englischen dann der Leuchtturm. Das hätte auch nicht so richtig gepasst. Aber dann kamen wir irgendwie auf Licht und Lampenhaus und Haus. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann warum nicht Lichthaus? Und das war wirklich in der Weimarer Mensa, also der Bauhaus-Universität. Da haben wir uns zusammengesetzt. Es waren auch noch andere Leute dabei, glaube ich. Tobias Kipp war dabei, Marc Olf, der heute bei den Schulkinowochen dabei ist. Das waren lauter Menschen, aber auch die filmaffin waren. Also die immer was mit Film zu tun hatten. Und an der Bauhaus-Universität konnte man zwar nicht Film studieren, aber die Bauhaus-Universität hatte 97 oder 96 neu einen Studiengang, der hieß Medienkultur und Mediengestaltung. Also die Fakultät Medien war gegründet. Und da hatte man natürlich auch in den Seminaren viel mit Film zu tun. Das heißt, ich hatte studienmäßig was mit Film zu tun. Sven hatte eigentlich auch was mit Film zu tun im Studium oder auch in Jena, dann auch mit dem Café Wagner. Das war ja auch noch eine Station. Und da haben wir gesagt, wir haben die Technik, das war auch so ein kleiner Impuls. Also die Technik wurde fürs Kunstfest angeschafft. Das Kunstfest hatte Technik angeschafft. Das waren sehr alte Geräte. Das war nämlich eine TK-35, also eine mobile Anlage, die früher fürs Landkino, also in der DDR, benutzt wurde. Und damit haben wir dann angefangen, Filme vorzuführen. Da haben wir gesagt, wow, wir haben eine Kinoanlage, wir haben eine Tonanlage. Wir hatten keine Leinwand.
Wir hatten eine große Leinwand zwar für den Open-Air-Präsentation, das war noch aus LKW-Plan, was zusammengeschweißt ist, aber für den großen Saal, wo wir die erste Vorstellung gemacht haben, hatten wir keine. Da haben wir so einen Shirting-Stoff haben wir da uns da besorgt. Also wir hatten keine, also unsere erste, zur Erinnerung sozusagen, für uns auch sozusagen, unsere erste Veranstaltung als Lichthaus-Kino war Eraserhead in der Maschinenhalle, also wo jetzt das DNT residiert. Und ich kann mich nur erinnern, dass wir da ein riesiges aus Shirting. Und da haben wir das lange Tuch dahingestellt und haben da als ersten Film Eraserhead gemacht. Im November und tierisch kalt mit 4 Propangasflaschen oder 6 unter der Sitzbühne, die da stand. Und so Strahler drauf, also so optimistisch. Ich glaube, alle haben tierisch gefroren. Trotzdem waren es, glaube ich, über 70 Leute da. Was uns dann bestätigt hat, war ja die erste Veranstaltung. Und wir haben, glaube ich, 14 Uhr angefangen oder um 12 Uhr angefangen mit Aufbauen und waren irgendwann gegen 3 dann durch. Also mit Vorbereitung, Film zeigen, abbauen und so.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ihr umgedreht nicht an die Technik gekommen wärt, hättet ihr vielleicht niemals drüber nachgedacht, dauerhaft zumindest ein Kino zu machen.
Das Gute war daran, dass diese Technik, also erstens war sie da und zweitens war sie bezahlbar. Also es war immer ein großer Gebrauchtmarkt da. Ich habe zum Beispiel, wir haben auch einen Teil unserer Kinotechnik aus Oldenburg, habe ich damals mitgebracht. Da wurde das Ziegelhof-Kino wurde geschlossen. Es war von Detlef Rossmann eine Nebenspielstätte und da hat er gesagt, hier, wir kennen uns doch, ich habe noch alte Kinotechnik, willst du das haben? Da habe ich gesagt, na klar, nehmen wir mit. Haben wir erstmal eingelagert, bis wir dann wirklich so weit waren, um diese feste Installation aufzubauen. Das war nämlich genau das, was wir irgendwann festgestellt haben. Das ist total toll, so ein Kino in einem Tag aufzubauen, wieder abzubauen, also weil man das an jedem Ort dann machen kann. Aber das ist nicht die Zukunft, weil es nämlich unheimlich schlaucht. Wie gesagt, wir haben mittags, glaube ich, angefangen und nachts waren wir fertig und dann waren wir wirklich fertig. Und dann mussten wir es optimieren. Dann haben wir gesagt, okay, wir suchen uns einen Ort, wo zumindest die Leinwand hängen bleiben kann, wo die Stühle stehen bleiben können. Und dann sind wir hier ins Straßenbahndepot. Das war dann der Ort, wo wir angefangen haben, regelmäßig Kino zu machen. Und das ging schon besser. Ne? Also da haben wir gesagt, okay, so kann man das schon praktizieren. Da muss man nicht alles auf und abbauen. Und dann kam der nächste Schritt, wo wir eigentlich sicher waren, nachdem wir mal kleine Flyer gemacht haben, die in der Stadt verteilt haben. Dieses Logo haben wir entwickelt und haben gesagt, so jetzt ist es eigentlich auch mal an der Zeit, uns so ein bisschen zu verstetigen oder auch einen Ort zu finden, wo wir täglich Kino machen können, ohne diesen ganzen Rattenschwanz, sag ich mal, aufbauen, abbauen und so weiter. Und das ist die feste Spielstätte dann gewesen. Und da haben wir haben noch mal ein bisschen weiter geguckt. Wir waren auch mal am Graben, gab es eine Location, die interessant gewesen wäre. Sind dann aber wieder zu unseren Wurzeln zurückgekehrt und haben gesagt, Mensch, wir haben im E-Werk angefangen. Vielleicht nicht im E-Werk drüben, in dem großen Haus des E-Werkes, sondern im Straßenbahndepot, was damals ein Verein verwaltet hat, der umgezogen ist, sag ich mal, vom E-Werk in das Straßenbahndepot. Und dann haben wir die Chance gesehen, haben gesagt, okay, dann in dem Verein waren wir auch Mitglieder und dann nachher auch in der Vereinsleitung und haben gesagt, okay, dann machen wir hier Kultur, aber zur Kultur gehört eben auch ein Kinosaal und den richten wir uns fest ein. Und das war der erste Saal des Lichthauskinos.
Und man muss nochmal der technische Aspekt klar, dieses Mobile hat seine Vorteile, wenn man die Gerätschaften hat, aber sagen wir so rein technisch gesehen sozusagen war das auch begrenzt, also mit der Helligkeit des Bildes und wie auch immer sozusagen. Und du hast, also wenn du dann stationär machen willst, muss man immer auch daran denken, sagen wir mal, im Beamer heutzutage einigermaßen kann man schon alleine tragen. So eine 35mm Technik damals sozusagen, die war so sackschwer. Dann, wenn stationär, also da braucht man dann eine Verstetigung, also einen festen Ort. Und es war uns nach dem Kulturstadtjahr, wo wir ja fast das gesamte Kinoprogramm des Kulturstadtjahres an verschiedenen Orten gemacht haben, einfach klar, dass es schon mal schön, mal da aufzubauen, und Kino zu machen. Aber irgendwann ist dann auch wirklich das Schlauch, das ist anstrengend und ist klar, wenn wir weitermachen wollten und das wollten wir, brauchen wir einen festen Raum. Das macht dann einfach Sinn.
Ich rede mit Sven und Dirk vom Lichthauskino. Sie haben jüngst einen Preis bekommen, den Hauptpreis des Mitteldeutschen Kinoprogrammpreises. Und es ist Anlass genug, mal zurückzuschauen. Wir haben schon einiges gelernt. Wir sind nochmal zurück in die Anfangsjahre gegangen. Ende der 90er, 1998, haben Sie die beiden beim Weimarer Kunstfest kennengelernt. Wir haben schon verschiedene Aspekte rausgehört. Das war damals eine ganz andere Kinosituation. Weimar hatte im Grunde 1998 kein Kino, weil einiges im Umbau war. Übernahmen haben eine Rolle gespielt von alten DDR-Kinos zu den heute noch bekannten großen Kinoketten. Die Technik war noch eine andere. Die war nämlich analog und groß und kräftig und teuer. Und das spielte auch eine Rolle. Und ein Ort musste gefunden werden, das alte Straßenbahndepot hier in Weimar. Und vielleicht ganz interessant, weil natürlich auch viele Erfurter oder Erfurterinnen zuhören. Bei uns ist bis heute noch Thema bis ins Jahr 2024 so ein bisschen, wem gehört die Stadt, welche Freiräume können noch genutzt werden. Es wird demnächst dauerhaft einen weitere Kinoseele im Schauspielhaus in Erfurt geben. Die Frage deswegen an euch, als ihr das Straßenbahndepot gefunden habt, kann ich mir vorstellen, Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, gab es noch mehr Freiräume? Ist das heute noch so denkbar, dass man so einfach war es wahrscheinlich damals auch nicht, aber trotzdem war es ja möglich, so einen Ort zu finden. Wie habt ihr damals die Situation wahrgenommen von Freiräumen in der Stadt?
Also ich würde sagen, jetzt haben sich diese Zeit, dieses Fenster geschlossen. Es ist schwierig, es ist aufgeteilt. Man muss auch sagen, dass in Weimar ich denke, in Erfurt wird es ähnlich gewesen sein, aber in Weimar durch das Kunstfest war Von der ganzen Herangehensweise hat das Kunstfest immer verschiedenste Orte schon gesucht, also Brachen, Industriehallen, früher zum Beispiel 4 Auktionshalle, die jetzt dann irgendwann mal auch abgebrannt ist. Das hat einen inspiriert oder das gab's da noch, die standen leer. Die Stadtwerke Weimar hatten den Standort, den sie 97 hier verlassen. Ich finde immer noch sozusagen, dass es für uns oder hier gerade das E-Werk-Gelände auch ein Glücksfall war dadurch, dass die Geschäftsleitung der Stadtwerke damals, die kamen beide aus München und hatten damals schon die Erfahrung gemacht, dass sie ein altes Industriegebäude oder Areal der Kultur zugefügt hatten. Also die standen dem total offen gegenüber. Man muss ja mal das eine sagen, man brauchte den Raum und dann musste man das ja auch verstetigen und auch, also da war hier ein Haufen im Verein von unterschiedlichen Kulturinstitutionen. Alle hatten kein Geld, haben das auch nicht großartig gemacht. Da muss man auch erstmal Vertrauen haben oder mitbringen oder die Geschäftsleitung sagen, okay, die können das machen. Das war eine spannende Zeit, aber das Fenster hat sich geschlossen. Mittlerweile sind alle Areale verkauft, haben sich entwickelt zu irgendwelchen Dingen, wie auch immer, gerade ein Ding. Ich würde das mittlerweile eigentlich als eher schwer oder gar nicht mehr möglich sehen. Ich für meinen Teil. Mir fällt nichts ein, wo was denkbar wäre.
Zumindest nicht in den Ballungszentren oder auch in den Kulturzentren. Ne? Also wenn wir jetzt von Weimar ausgehen, von Erfurt ausgehen, von Jena ausgehen, das sind jetzt Städte, die mittlerweile ja auch, ich will nicht sagen durchsaniert sind, aber größtenteils, da gibt es diese Spielräume nicht mehr unbedingt. Das sehe ich genauso. Wir hatten damals einfach, es war die Zeit, wir hatten Glück, dass wir einen Ort gefunden haben, der uns sofort angesprochen hat und wo wir gesagt haben, das machen wir hier. Das Vertrauen war da von den Stadtwerken. Die haben gesagt, wir bringen unser Gebäude jetzt erstmal so halbwegs in Schuss. Es wird nicht saniert, es wird erstmal in Stand gehalten. Was braucht ihr? Wir brauchen Toiletten, wir brauchen Strom und wir brauchen ein dichtes Dach. So, das war alles. Den Rest haben wir mehr oder weniger, es wurde ein bisschen entkernt, das Gebäude noch, weil es zu DDR-Zeiten dann später auch, es wurde so kleinteilig, es waren hier Büroräume drin und so weiter. Es wurde alles irgendwie nachträglich eingebaut und dann haben wir unsere Architekten damals gesagt, nee, das bauen wir wieder größtenteils zurück. Ihr braucht auch große Säle, war klar. Und haben dann das hier umgebaut, in Anführungszeichen, wirklich für einen schmalen Taler. Nicht für uns war das viel Geld. Wir haben es über 10 Jahre dann zurückgezahlt, die Investition. Und das war die Möglichkeit, überhaupt anfangen zu können. Und so eine Chance, sag ich mal, wenn man heute ein Kino gründen würde. Man sieht es jetzt zum Beispiel auch in Jena. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber da wurde neben dem Schillerhof auch das Kino am Markt neu gebaut. Das hat jetzt nur 2x40 Plätze, glaube ich, oder wenn überhaupt. Also es ist ein relativ kleines Kino. Aber so etwas natürlich komplett neu einzurichten und heute zu eröffnen auch, das braucht dann schon irgendwie einen Businessplan oder auch eine Idee. Und da muss man ein bisschen Erfahrung haben und sagen, oh, wir machen Kino, okay, Kosten, wie viel kommt rein, was erwarten wir an Zuschauern, was haben wir für ein Programm, Analyse auch der Stadt, braucht diese Stadt überhaupt noch ein Kino? Jena auf jeden Fall, definitiv, Erfurt auch auf jeden Fall, aber wir haben selber in Erfurt lange, lange Zeit gesucht und haben nie den Raum gefunden oder den Ort gefunden, wo wir das Gefühl hatten, das ist genau wie hier. Wir haben uns auch für Schauspielhaus damals mitbeworben, da haben wir gesagt, okay, das können wir machen, das ist schön. Erfurt hat sich für ein Erfurter Kino entschieden, das ist auch völlig legitim. Ich freue mich auch, dass es da jetzt ein weiteres Kino geben wird. Die Umstände dort waren aber auch nicht so optimal, wo wir gesagt haben, wow, das ist jetzt, also wir haben es wirklich auf Kante finanziert, sag ich mal, also dass wir gesagt haben, okay, wir erwarten so und so viel Zuschauer und wir wollen auch keinen hohen Preis nehmen, genau wie hier, sondern es soll niederschwellig bleiben. Wir können auch ein bisschen Gastronomie nebenher vielleicht machen und so war die Rechnung und haben den Zuschlag nicht bekommen, war jetzt auch okay, wäre auch eine Riesenbaustelle gewesen. Und ich glaube, mich hätte es auch frustriert, dass das Ding jetzt erst in die Puschen kommt, weil diese Gespräche waren wann? Das ist schon fast 10 Jahre her, ne, oder?
Ja, ich habe das mal erzählt, schon über 10 Jahre her. Und für die zuhören, also das Kulturquartier Schauspielhaus wird auf Dauer aufmachen. Vor kurzem gab es ja auch das Kulturquartier Festival und das kann man schon mal sagen, Stand jetzt, Ende 2025, wird der Erfurter Kinoclub am Hörschlerufer dann 2 weitere feste Kinosäle eröffnen und einen temporären, dass wir das auch nochmal einordnen. Wir haben jetzt hier eben mal aus Weimarer Sicht versucht einzuordnen, so eigentlich die Geschichte eines Kinos, die Geschichte vom Lichthaus. Und interessant ist ja, wir haben schon rausgehört, bis an den Punkt zu kommen, dass man überhaupt erstmal am Startblock steht und sagen kann, von einem mobilen zu einem festen Kino, von einem ja, verschiedenen Standorten zu einem festen Standort, dem alten Straßenbahndepot, und loszulegen. Das ist schon erstmal ein Riesenschritt. Auch Leute zu kennen, die dann einem wohlgesonnen sind und sagen, wir geben euch eine Chance, das gehört auch mit dazu. Und jetzt vielleicht dann die Frage, jetzt habt ihr aufgemacht 2003 und dann muss es ja losgehen. Und da fängt es erstmal an. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, so die ersten Filme, die ihr gezeigt habt 2003, was das war?
1, 2, 3. Billy Wilder, Charlie Kaufman.
Ja. Moment, Charlie Kaufman, Adaptation wahrscheinlich.
Adaptation würde ich sagen.
Ghost in the Shell könnte sein. Da wagen wir uns jetzt auf ganz dünnes Eis, weil das ist so lange her. Ich habe die Postkarte aber auch noch. Also 1, 2, 3. Nee, Quatsch, es ist nicht 1, 2, 3. Es ist Manche mögen es heiß, war es. Genau, so, jetzt war es, denn nicht 1, 2, 3.
Ich höre raus, ihr habt immer, man sagt immer Repertoirefilme dazu, also Filmklassiker, da habt ihr immer von Anfang an mit drauf gesetzt, weil die Nachfrage, damals war 2003 zur Erinnerung, es gab schon DVDs und Sven sagt schon nee, weil Manche mögen es heiß, war nicht ganz so gut besucht.
Wir haben das so gedacht und wollten das auch immer, also das haben wir auch in den ersten Programmen immer gemacht, aber der Zuspruch war einfach nicht da. Die Zeit, also sag ich, würde ich sagen, war da einfach vorbei. Dieses ganze, die ganzen Repertoire-Filmgeschichte, also ich kann mich an Filmveranstaltungen in Jena erinnern, wenn da Orson Welles damals eine Reihe lief und oder Bunuel oder weiß ich was, das war immer voll, das war immer rappedicke voll und darauf haben wir, da kommen wir daher und eben darauf auch gesetzt, aber da war kein Zuspruch und es wurde auch nie besser.
Und um das mal zu sagen, deswegen ist das Programm, sich nochmal vor Augen zu führen, 2003, das war die Herr-der-Ringe-Zeit übrigens. Also im großen Kino ist dann Ende 2003 Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs angelaufen. Das sind Filme, die würdet ihr wahrscheinlich heute auch zeigen. Ich vermute mal, dass ihr sie damals noch nicht gezeigt habt. Das ist jetzt auch Teil der Frage, nämlich, weil wenn ich raushöre, ihr habt Charlie Kaufman gezeigt, Adaptation, ihr müsst ja in Kontakt mit den Verleihern treten. Und das war wahrscheinlich mit die erste entscheidende Aufgabe, zu sagen, hallo, wir sind hier ein neuer Player am Markt. Ja, wir sind ein weiteres Kino und da geht es ja erstmal darum, Vertrauen aufzubauen und vor allem zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr die einzige Adresse aus eurer Sicht in Weimar, weil die kannten ja zu dem Zeitpunkt schon auch Sinistar und Mon Ami. Also ihr musstet euch erstmal, kann ich mir vorstellen, Vertrauen erwerben. Wie lief das?
Das war ein hartes Brot, weil wenn man anfängt und unbekannt ist und neu ist, das ist insbesondere bei den Major-Verleihern so gewesen, da haben wir erstmal Filme geliehen und wir mussten die in Vorkasse bezahlen. Das heißt, wir haben erstmal, sag ich mal, 500 Euro ungefähr abgedrückt. Das war mehr als die Mindestgarantie, die wir erstmal pauschal bezahlt haben, damit wir den Film überhaupt bekommen haben, weil die Verleiher einen überhaupt nicht kannten und überhaupt nichts über unsere Zahlungsmoral wussten und der Standort war nicht bekannt. Es ist ein Einsaalkino. Wir hatten damals 100 Plätze ungefähr, das ist schon nicht schlecht, aber es war eine harte Zeit, sich genau gegen die beiden Mitbewerber, sag ich mal, durchzusetzen. Oder auch zu behaupten, dass Mon Ami, was ein angestammtes Kino war, die hatten einfach das Glück, sie waren ein Jahr lang, konnten sie, waren sie das einzige Kino, haben also alles spielen können, was sie wollten. Das hat gut geklappt natürlich. Das Kino war gut besucht. Wir haben ein sehr engagiertes Programm gemacht. Bei uns waren die Zahlen noch übersichtlich, sag ich mal. Und das hat sich eigentlich erst geändert, als wir Saal 2 aufgemacht haben. Und ab dem Moment ist auch das passiert, das war halt 4 Jahre später, dass wir Filme bekommen haben, die wir vorher nicht bekommen haben. Weil wir einfach gesagt haben, wir haben die Kapazitäten, wir können diese Filme länger auswerten als die anderen. Wir können sie auch zu guten Schienen, also zur Hauptschiene, also zu guten Zeiten, Einsatzzeiten ins Programm nehmen. Und da fing es eigentlich an, dass die Situation sich zu unseren Gunsten wendete. Und dass wir gesagt haben, okay, wir haben das Sinistar, das ist ein Multiplex, die zeigen Filme eben wie auch Herr der Ringe. Haben wir übrigens auch gemacht, aber nachgespielt. Also das ist nicht zum Start. Und dann wendete sich das Blatt ein bisschen. Das Mon Ami hatte immer noch gute Zahlen, aber man hat gesehen, oh, die beiden meinen das ernst. Also die liefern auch gute Besucherzahlen. Und dann waren wir ab einer gewissen Zeit für Programmkino zumindest, also das, was wir auch immer machen wollten, sind wir dann der erste Ansprechpartner gewesen. Das heißt, es wendete sich, dass ich nicht mehr den Film hinterhergelaufen bin, sondern plötzlich bekam ich Anrufe vom Verleih und Anfragen, ja, wir hätten da den Film, wollt ihr den spielen? Ich weiß noch damals, das war ein Film, das war Pandora-Film, das war auch ganz zu Anfang unserer Kinozeit hier, das war der Film Whale Rider.
Neuseeländischer Film.
Ein sehr interessanter Film, aber auch ein etwas größerer Film. Und ich weiß noch, dass der Verleihchef von Pandora mich anrief und ich war gerade unterwegs und er sagte, du pass auf, wir haben hier diesen Film, wollt ihr den starten? Da habe ich gedacht, oh mein Gott, wollt ihr das wirklich? Also können wir versuchen das gerne. Wir probieren das einfach mal. Das haben wir probiert und das war dann auch ein Erfolg für uns, war auch ein sehr guter Film, der bei uns lief, aber es war natürlich noch nicht jetzt so der Riesendurchbruch. Aber da hat man gesehen, okay, wir sind nicht völlig unbekannt und wir sind auch nicht nur Bittsteller, sondern es gibt auch Leute, die daran glauben, dass hier Kino läuft und oder laufen kann, auch an einem ungewöhnlichen Ort. Und so ging das dann weiter. Wie gesagt, mit Saal 2 wurde es anders und mit Saal 3 dann noch anders. Und mittlerweile ist es so, dass ich leider eben schon einige Filme auch ablehnen muss oder sagen, sorry, wir sind voll. Wir kriegen es nicht ins Programm. Hat aber auch ein bisschen mit der Digitalisierung zu tun, weil es natürlich durch die Digitalisierung sind es noch mehr Filme geworden als früher.
Natürlich war auch die Kinolandschaft, wo wir angefangen haben, also was, sag ich mal, ich sag's jetzt einfach mal, das Angebot, was an Filmen rauskam, gar nicht mehr mit der jetzigen Situation vergleichbar ist. Also die Art Filme, also sagen wir mal, nennen wir es Programmkinofilme sozusagen, die war ja auch zur damaligen Zeit noch relativ überschaubar. Da sind vielleicht 2, 3 Filme in der Woche gestartet, übertreibe ich mal. Mittlerweile sind es 10, 15, 20, die jede Woche starten. Also man war ja in Konkurrenz um die paar Filme, die da waren. Und ich kann mich immer noch erinnern, wie Dirk erzählt hat, der eine Verleih, wo wir dann einen Film angefangen haben, wo er gesagt hat, also erst in 8 Wochen, irgendwie vor 8 Wochen kriegt ihr den nicht.
Also man darf das ruhig benennen, also den Verleih, um den es jetzt gerade anspielungsweise nur ging, das war die Konstantin-Film und das ist heute noch genauso. Deswegen zeigen wir zum Beispiel auch Megalopolis nicht, weil ich weiß, dass dieser Film später zu uns kommen wird oder die Bedingungen, ihn zu zeigen, für uns so ungünstig sein werden oder die Diskussion darum, wer denn diesen Film jetzt zuerst spielt und wann, dazu habe ich gar keine Lust mehr. Und ich muss auch sagen, wir haben einige Filme der Konstantin sehr erfolgreich gespielt, ohne diesen Verleih jetzt dissen zu wollen. Sie haben es trotzdem nicht hinbekommen, dass wir dort einen Stand haben, also im Vergleich zu großen Kinos. Sie haben da eine sehr strikte Politik und das liegt einfach an der Chefetage in diesem Haus, dass sie sagen, wir bedienen erst die großen Häuser in der Stadt. Das ist einfach, das sind die Multiplexe, egal was für Filme wir haben. Das ist wirklich, es können Programmkinofilme sein, das ist wurscht, die laufen erstmal im Sinister. So. Und ich sag mal so, das haben wir jetzt nicht mehr nötig und das macht einfach keinen Spaß, dann, dass man gute Arbeit macht, dass man gute Zahlen abgeliefert hat und trotzdem ein bisschen, also immer noch wie ein Bittsteller behandelt wird. Das ist in der Regel nicht mehr der Fall. Es gibt es ganz selten. Selbst mit der Disney läuft es relativ gut, also die ja die Fox übernommen hat. Die haben ja sehr viel Programmkinofilme dadurch dazu bekommen. Und auch da hat man natürlich, muss man hart verhandeln, aber es funktioniert.
Ja, da du es gerade gesagt hast, Dirk, Disney, die haben ja vor ein paar Jahren Fox geschluckt, das war ein großes Thema und damit ist auch Fox Searchlight dann nach und nach dann abgewickelt worden und sind Ansprechpartner, gute Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen für euch weggefallen. Also zur Erinnerung, Fox Searchlight haben im Grunde alle Wes Anderson Filme, fast alle Wes Anderson Filme verliehen und da war es ja genau umgedreht zu der Situation, was du beschrieben hast mit Konstantin. Ich höre raus, die Menschen machen es am Ende auch ein bisschen.
Genau, und um nochmal darauf zurück, also Searchlight Pictures gibt es noch, das ist gehört jetzt zu Disney natürlich, aber der Name ist geblieben, nicht mehr Fox Searchlight, es heißt ja auch nicht mehr 20th Century Fox, sondern es heißt jetzt einfach nur noch 20th Century, also ohne Fox. Sie haben natürlich auch die Fanfare, kennt jeder, die Fox-Fanfare haben sie behalten, also sie haben es übernommen quasi, sie haben auch das Repertoire von der Fox übernommen und zur Fox muss man noch, das ist ein schönes Beispiel, weil das war für uns sehr tragisch oder ich trauere dem immer noch nach, dass es dieser Verleih nicht geschafft hat. Also dass einfach, sag ich mal, die Chefs beim Golfspielen die Hütte verkauft haben und gesagt haben, naja, schauen wir mal, wer es kaufen würde. Disney hat sehr viel oder am meisten dafür geboten, die haben es dann bekommen. Und für uns, die wir sehr wenig mit Disney zu tun hatten, war das eigentlich ein schwerer Schlag, weil die Fox selber an sich als Major-Verleih eigentlich der sympathischste, der beste, der besten aufgestellteste. Sie hatten das reichhaltigste Filmprogramm, also was gerade Independent-Filme angeht. Toll, also tolle Disponenten. Es ist der einzige Verleih gewesen, die jedes Jahr eine Trade-Show veranstaltet haben, wo sie alle Programmkinoleute eingeladen haben. Immer in unterschiedliche Städte, immer in unterschiedliche Kinos. Sie haben ein bewirtet, sag ich mal. Es gab ein leckeres Essen, es gab sehr gute Gespräche, es gab immer einen Film. Es gab auch immer einen Film mit Besuch. Also entweder hat ihn der große Chef von Deutschland vorgestellt. Das war Vincent de la Tour, der jetzt bei Paramount gelandet ist. Das war immer eine Sache auf Augenhöhe. Also da gab es auch keine Peinlichkeiten oder irgendwelche Sachen, die unangenehm waren, sondern es waren wirklich tolle Veranstaltungen und man hatte das Gefühl, man wurde auch, wo wir, um auf Wes Anderson zurückzukommen, Darjeeling Limited, wir haben uns mit Searchlight damals zu einer solchen Trade-Show zusammengesetzt und haben uns über das Marketing des Filmes Gedanken gemacht. Da wurden die Kinos gefragt, haben gedacht, ihr habt den Film jetzt gesehen, was machen wir als Kampagne? Habt ihr Ideen? Ja? Sowas gibt es bei anderen Verleihern nicht. Ja? Und das war toll. Und dann kam diese Nachricht, ja, es könnte jetzt die letzte Trade-Show sein. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben schon davon gehört, aber wie viel ist dran? Schaffen wir das noch? Die Fox hat es leider nicht geschafft, also sich auch unabhängig zu machen vom Mutterkonzern. Man hätte ja auch sagen können, Fox Europa oder Deutschland oder sowas macht sich unabhängig. Ging dann leider nicht. So ist es in der Disney aufgegangen. Die Filme sind immer noch gut, muss ich sagen, aber dieses Drumherum oder auch das, was Spaß macht, mit Leuten über Film zu sprechen. Und es waren auch Leute dabei, die Ahnung hatten von Film. Das ist nicht bei weitem nicht bei jedem Disponenten der Fall, das muss man auch dazu sagen. Man hat sich einfach unheimlich gerne und gut unterhalten und hat das sehr gepflegt. Das war fast wie eine Freundschaft.
Wenn man jetzt das heutige Programm anschaut, vielleicht auch die Frage an euch, gibt es sowas wie ein Erfolgsrezept oder gibt es das gerade nicht und ihr bringt einfach das, wovon ihr glaubt, das zieht viele Zuschauer und Zuschauerinnen.
Das eine ist sozusagen, wir sind erstmal ein Unternehmen. Also wir müssen von dem, was wir einnehmen übers Publikum sozusagen, existieren wir, leben wir. Also haben wir immer ein Auge und müssen ein Auge darauf haben, sozusagen auch, sagen wir mal, das Publikum ins Kino kommt. Aber ich finde schon, dass wir immer noch dabei sind, sozusagen daneben immer noch die anderen interessanten Sachen herauszufinden, die man einfach machen muss, wo wir der Überzeugung sind, dass die gemacht werden müssen, sozusagen. Also dieser Spagat oder dieses Spannungsverhältnis, nenne ich mal, so würde ich das nennen.
Wir sitzen ja zwischen all den Plakaten, ne? Also da ist die Fotografin im Hintergrund als Aufsteller zu sehen, Film mit Kate Winslet, der historisch ist. Dann haben wir den Joker, der ja nun gerade eher floppt, könnt ihr gleich mal sagen, wie es bei euch ist. Architekton, großes Plakat. Ironie des Lebens ist ein deutscher Film mit Uwe Ochsenknecht. Dann haben wir Die Unbeugsamen 2, ist ein Dokumentarfilm. Also ihr habt viele Dokumentarfilme, das ist interessant. Und da könnt ihr ja mal so ein bisschen sagen, also welche Filme, ihr merkt das ja wahrscheinlich, ihr macht ja selber auch Kasse, welche Filme besonders gefragt sind.
Body Horror haben wir auch noch im Programm, das ist The Substance, also ein sehr interessanter Film, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch ein sehr fordernder Film. Ich sage immer, wir müssen schauen, dass wir gewisse Brotfilme bekommen. Die Brotfilme sind die, die im besten Fall sehr gute Filme sind und viel Zuschauer ziehen. Das ist Die Fotografin zum Beispiel, definitiv. Der Joker war jetzt so eine Entscheidung. Wir haben gesagt, wir haben den ersten Teil gemacht. Der lief fantastisch und war auch ein guter Film. Der zweite Teil ist in der Kritik jetzt auch nicht so gut weggekommen. Das haben wir gemerkt. Also der Film ist nicht gefloppt, aber er ist nicht besonders gut gelaufen. Wir zeigen ihn auch nur im Original mit Untertiteln. Das CineStar macht die deutsche Fassung. Wir haben kleine Dokumentarfilme, was ich sehr schön finde, wie zum Beispiel Architekton ist ein Film, der relativ gut besucht wird. Also für einen Dokumentarfilm zu der Uhrzeit, die ist immer meistens so um 17 Uhr, das ist die klassische Schiene, wird gut besucht. Petra Kelly, der Film, wurde nicht schlecht besucht, bin ich auch sehr froh, weil es ein unheimlich interessantes Zeitdokument auch ist, gerade in der heutigen politischen Situation. Es geht um Aktivismus, es geht um Menschenrechte, es geht um Frieden. Also das sind die Themen, die jetzt für mich gerade wichtig sind. Persönlich habe ich mich sehr gefreut, dass der Film funktioniert. Dann können wir aber auch einen Ausblick wagen. Jetzt startet der neue Film In Liebe Eure Hilde von Andreas Dresen. Ich habe den Film in Berlin gesehen, zur Berlinale, und es ist ein extrem bewegender Film. Es ist ein sehr trauriger Film, aber es ist auch ein sehr wichtiger Film und ein guter Film. Und der Film, das weiß ich aus der langen Erfahrung, wird funktionieren. Und das ist, wie Sven auch schon sagte, darauf zurückzukommen, wir haben Filme, die bringen uns die Besucher, die wir jährlich brauchen. Und dann haben wir kleine Filme, wo wir vielleicht von vornherein schon wissen, die werden maximal das einspielen, was sie kosten. Also das wird eine Nullrunde. Aber wir bringen sie trotzdem unter, weil es eben doch, selbst wenn es nur eine Handvoll Leute sind, die es interessiert und die da rausgehen aus dem Film ganz beseelt und sagen, ach, toll, dass ihr den gezeigt habt. Wie zum Beispiel Jenseits der blauen Grenze.
Ein Film über eine DDR-Flucht, der vor allem Jugendroman basiert. Ihr seid ja sozusagen im Auge des Hurricanes, was so Kino angeht. Wann habt ihr denn das letzte Mal so ganz privat in einem anderen Kino, in einem völlig privaten Kontext auch einen Film geschaut, so nach dem Motto, ach, den schauen wir uns heute mal an, weil ihr schaut ja entweder hier in eurem Kino vielleicht mal die Filme, dann auf Filmkunstmessen, Berlinale haben wir gerade gehört. Also wie lange ist das her, dass ihr mal zuletzt so gesagt habt, Mensch, ach, der läuft hier, ach, da gehen wir doch mal rein mit den Kindern oder mit der Ehefrau oder Freundin.
Schlicht und ergreifend Kinderfilm mit meinem Sohn, Cinestar. Das ist eine Lücke bei uns in unserem Programm, aber von Anfang an. Wir haben nie... Also das eine, wir haben nie Kinderfilme gemacht oder besonders, also Schwerpunkt gehabt, schlicht und ergreifend, weil wir waren die Letzten hier in Weimar und da gab es das Cinestar und das Monami, die haben all das gespielt, was gelaufen ist und uns war das, also hatten wir nie im Blick sozusagen und der Letzte war mit meinem Sohn, Schule der magischen Tiere.
Teil 3.
Also ich gucke dann schlicht und ergreifend einfach mit meinem Kind sozusagen dann die Kinderfilme im Cinestar.
So. Und wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich sagen, wahrscheinlich war mein letzter Kinobesuch, wo ich mir auch ein Ticket gekauft habe, das ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich, weil als Kinobetreiber wird man normalerweise überall reingelassen, da kann ich mich noch erinnern. Da kommen wir wieder auf einen meiner Lieblingsdrehbuchautoren zurück, nämlich Charlie Kaufman. Das war ein Film, der ist in Deutschland gar nicht rausgekommen. Den habe ich in der Schweiz gesehen. Da habe ich eine Freundin besucht in Basel. Und da war der Film auch schon ein paar Jahre alt. Und er wurde auch nicht als Filmkopie gezeigt. Da gab es noch Filmkopien, sondern als Blu-ray, glaube ich. Also das heißt gar nicht unbedingt in der Kinoqualität. Also schon gut, aber ich dachte, wow, das war Synecdoche New York, der Film. Großartiger Film, ist völlig untergegangen, leider völlig verkannt. Ich habe ihn dort geschaut und habe mir eine Karte gekauft, war mit einer Freundin dort im Kino und das war, glaube ich, und das ist 2014 gewesen, meine ich, ist schon eine Weile her. Ich weiß noch, damals startete Inside Llewyn Davis von den Coen-Brüdern. Man könnte jetzt recherchieren, wann das war. Also zu dem Zeitpunkt bin ich das letzte Mal, dort war ich auf einer Trade Show oder auf einer Preisverleihung und bin danach noch nach Basel gefahren. Das war in Karlsruhe war die Verleihung des Kinoprogrammpreises. Und dann bin ich noch kurz in Urlaub gefahren oder ein paar Tage oder zwei, drei und habe mir gedacht, jetzt, dieser Film läuft hier, das ist ja Wahnsinn. Den wollte ich eigentlich zeigen. Wir haben ihn nie als Filmkopie gekriegt und da bin ich ins Kino gegangen. Und seitdem mein eigenes Kino. 10 Jahre bin ich jetzt immer in anderen Kinos, natürlich in Leipzig, in der Passage zu den Filmmessen oder auch zur Berlinale natürlich, sitze ich ständig in anderen Kinos. Aber so richtig ins Kino gehen, ich habe doch ein eigenes, warum?
Wirklich jetzt die Rausschmeißerfrage, im Grunde geht die in eine ähnliche Richtung, ihr seid ja von Filmen umzingelt. Aber es ist einfach die ganz simple Frage, was zuletzt ein Film war, der euch wirklich beeindruckt hat oder der vielleicht auch immer ein Lieblingsfilm geblieben ist.
Oh, das sind alte Filme sozusagen bei mir, Lieblingsfilme, wobei am Ende natürlich Wes Anderson, ich sage einfach mal Grand Budapest Hotel. Also das war so jetzt mal als Kinobetreiber, also so eine wirkliche Mischung, die man gerne hat, also die man eigentlich gerne haben will. Ein guter, anspruchsvoller, toll gemachter Film, wo auch eine Menge Leute einfach reingegangen sind, also der in allen Dimensionen positiv für einen Programmkinomacher gewesen ist, so würde ich das sehen.
The Holdovers, Alexander Payne, großartiger Film. Da bin ich rausgegangen aus dem Film und jetzt weiß ich, du wirst jetzt wieder schmunzeln, aber ich habe diesen Blick leider, den habe ich auch durch die Medienwissenschaft einfach drauf. Ich gucke Filme nicht mehr völlig unbedarft. Und bei diesem Film bin ich rausgegangen, um zu sagen, da schwingt immer der Kinobetreiber mit. Ich bin aus dem Film rausgegangen, habe mir im selben Moment gedacht, Wahnsinn, was für ein guter Film. Und zwar ausnahmslos. Also von der Ausstattung bis zur Besetzung, Regie, Dramaturgie, fantastisch, dieser Film. Und da habe ich mir natürlich beim zweiten Gedanken gedacht, man geht emotional aus diesem Film. Dieser Film ist ein Film, den jeder, der etwas irgendwann mal mit Film machen möchte oder sich für Film interessiert, sollte diesen Film gesehen haben, weil er ist ein Musterbeispiel für einen Film, der wirklich von vorne bis hinten funktioniert, auf jeder Ebene. Und das habe ich sehr selten gehabt. Es ist jetzt nicht der Film, der besonders polarisiert oder wo man sagt, das ist was total Neues oder sowas. Nein, er ist in sich relativ konventionell, aber man kann es nicht beschreiben, man muss diesen Film gesehen haben. Und das ist das Tolle beim Kino, finde ich. Filme können was, was Theater nicht kann. Filme können auch was, was Bücher nicht können, was Geschichten allgemein nicht können. Sie können wirklich ein für eine Zeit lang in ihren Bann ziehen und wirklich mitnehmen in eine andere Welt. Ich bin Teil dieses Schauspieles geworden und ich bin total in den Film aufgegangen und dachte, komme raus und denke, wow.
Bedanke mich erstmal bei den beiden Kinobetreibern vom Lichthaus, Sven Opel und Dirk Heinier. Vielen Dank.
Gerne.
Gerne.